Wenn wir jetzt zum Gottesdienst zusammengekommen sind, dann dürfen wir Gott das sagen, was uns an Sorgen bewegt. Und wir hören auf das, was er uns als Weisung zu sagen hat. Aber etwas vom Wichtigsten ist, dass wir ihn anbeten. Dass wir den Herrn aller Herren hier mit unserem Lob anrufen und uns seiner Macht freuen. Und darüber werden Menschen ruhig und fröhlich. Wir wollen das miteinander tun, indem wir miteinander singen. Allein Gott in der Höhe sei er. 131, die Verse 1, 2 und 3. Heute Morgen grüßte uns die Losung, dieses Wort, wo Gott seinen Bogen in die Wolken hängt und den Kriegszustand beendet zwischen Mensch und Gott. Und dazu das Wort aus dem Neuen Testament: Gott versöhnte in Christus die Welt mit sich selber und rechnete ihnen die Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott vermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Statt: Lasst euch versöhnen mit Gott. Wir wollen beten. Lieber Vater im Himmel, die Versöhnung zwischen dir und uns ist so drängend wichtig. Und in deinem Licht erschrecken wir auch über unser Leben. Und dann sehen wir auch die zurückliegende Woche und das, was wir gearbeitet haben, das, was wir gesprochen haben, was wir geplant haben, ganz anders. Herr, wir wollen heute Morgen von dir neu versöhnt werden. Wir wollen, dass du in unser Leben hineintrittst. Und wir möchten, dass der Fluch von unserem Leben weggenommen wird. Das kannst nur du tun, durch deine Vergebung. Und dann wird alles ganz neu. So wie wir nichts ändern können, so kannst du alles verändern. Dein Wort der Versöhnung kann in uns ein Echo hervorrufen, dass es weiterschallt in diese streitende und kämpfende Welt hinein, in unser zerstrittenes Leben. Herr, dann finden wir Ruhe und Frieden, weil du uns Frieden verschaffst. Herr, wir bitten dich, zeige uns auch jetzt ganz deutlich, wo du willst, dass wir Versöhnung stiften. Wir bitten dich, rühre unser Gewissen an. Wir wollen nicht nur etwas im Ohr hören. Wir wollen so etwas von dir erfahren, dass unser Leben dadurch geprägt wird, dass wir Menschen der Tat und der Entscheidung werden, dass dein Wort unser Tun und Handeln bestimmen kann. Herr, wir danken dir, dass du jetzt in unserer Mitte bist und dass du auch alles hörst, was jeder für sich dir jetzt in der Stille sagt. Herr, wir danken dir für deine Nähe. Amen. Brautpaare wünschen sich gerne, wenn sie zur Trauung kommen, einen schönen Text für ihre Trauansprache. Und dann sagen sie, das Schönste steht doch in 1. Korinther 13 von der Liebe. Und dann muss ich darüber reden, dass dieses Wort mich immer zuerst trifft. Man kann das lesen und meinen, ach, das ist meine Liebe. Ja, richtig, so lieb bin ich ja. Auf einmal merkt man, nein, die Liebe habe ich gar nicht. Das ist eine einzige Anklage gegen mich. Bis ich merke, dies ist von einem geschrieben, der diese Liebe hatte. Dies ist ein Lobpreis der Liebe Jesu. Wer kann von sich sagen, dass er diese Liebe lebt? Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönend Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich weissagen könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gebe, was ist das? Stellen Sie mal vor. Und ließe mein Leib brennen und hätte der Liebe nicht, so wäre mir's nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht. Sie stellt sich nicht ungebärdig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber der Wahrheit. Sie verträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört nimmer auf, so doch die Weissagungen aufhören werden und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser Weissagen ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Da ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und war klug wie ein Kind und hatte kindliche Anschläge. Da ich aber ein Mann ward, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Wort, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich's stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Darauf wollen wir dieses Lied singen, 264, alle drei Verse.
Das Wort Gottes ist immer interessant, aufregend. Man entdeckt immer ganz neue Seiten. Und es soll auch so sein, wenn wir hier das Wort Gottes auslegen, dass es nie in altgewohnten Bahnen verlaufen soll. Deshalb habe ich diese Reihe zusammengestellt, um Ihnen einmal zu zeigen, wie Menschen des Glaubens mutig werden. Ich treffe in Gesprächen auf viele Menschen, die immer wieder sagen, ach, wissen Sie, ich bin eben so ein schlechter Mensch und ich lebe von der Vergebung Gottes und ich tauge eben nicht viel, die nie begriffen haben, dass der Ruf, den Jesus in ihr Leben hineingegeben hat, sie ermutigen muss, etwas zu wagen. Ich hätte eigentlich am liebsten über Hebräer 11 gesprochen. Dort steht nämlich, wie Menschen durch den Glauben Königreiche bezwungen haben, der Löwen Rachen verstopft, des Feuers Kraft ausgelöscht, des Schwertes Schärfe entronnen sind und kräftig geworden sind aus der Schwachheit. Aber dann dachte ich, es ist vielleicht noch besser, wir nehmen dazu Lebensbeschreibungen der Bibel. Und wir haben heute die erste, Jakob, Mut zur Versöhnung. Ganz ungewohnt, wir hätten vielleicht wo ganz anders angepackt nach dem Hebräerbrief. Und deshalb heute Mut zur Versöhnung, 1. Mose 33, nur 4 Verse. Jakob hob seine Augen auf und sah seinen Bruder Esau kommen mit 400 Mann. Es waren Soldaten. Und er verteilte seine Kinder auf Lea und auf Rahel und auf die beiden Leibmägde und stellte die Mägde mit ihren Kindern vorne an und Lea mit ihren Kindern dahinter und Rahel mit Josef zuletzt, das war ihm ja sein Heiligtum. Und er ging vor ihnen her und neigte sich 7-mal zur Erde, bis er zu seinem Bruder kam. Esau aber lief ihm entgegen und herzte ihn, fiel ihm um den Hals und küsste ihn, und sie weinten. Herr, zeige uns, was Versöhnung ist. Amen. Ich war junger Vikar im Kochertal und wanderte an einem lauen Sommerabend hinüber in das liebliche Dörflein Kleversulzbach. Dort hat Mörike seinen Turmhahn gedichtet. Und das ist noch ein Dorf, wie man es heute selten findet. Und ich als Großstädter habe an diesem Abend richtig aufgeatmet, wie die Betglocke läutete, ein Mann auf einem Leiterwägelchen seine große Milchkanne noch zum Milchhäuschen fuhr, die anderen kehrten noch die Straße so sauber. Und ich war so bewegt und angeregt, dass ich eine Frau, die gerade des Weges kam, ansprach und sagte, das ist doch wunderbar hier, dieser Friede. Und dann schaut sie mich bloß an und sagt, das ist alles nur äußerlich. Ich glaube nicht, dass es nur die Not in Kleversulzbach ist, dass hinter dieser Fassade so ein Mensch, der einmal hineinsieht, etwas weiß von den zerstrittenen Familien, wo man sich nicht mehr grüßt, wo die Kinder im Zorn aus den Häusern der Eltern weggezogen sind, wo selbst unter Nachbarn im Krankheitsfall keiner mehr da ist, der einspringen kann. Man lässt ja gar keinen mehr in die Wohnung herein. Man hat ja Angst voreinander. Und man kann die Gründe oft gar nicht mehr aufzählen, an was das lag. Man muss sich versöhnen, sagen wir. Und das sagen wir, wenn wir an diesen furchtbaren Bürgerkrieg in Nordirland denken. Wenn wir erleben, wie im Nahen Osten oder in Angola Volksstämme aufeinanderschlagen. Und da sagen wir, das muss doch möglich sein, dass man Menschen zusammenbringt. Und die besten Diplomaten der Welt haben sich aufgemacht. Und sie überlegen sich, wie sie die Parteien zusammenbekommen, wie man einen Waffenstillstand aushandeln kann. Und dann ist das im Nu wieder auf einmal zerbrochen und auseinandergefallen. Wissen Sie warum? Das ist mein erster Punkt, über den ich reden will. Heute 4 Punkte. Versöhnung ist unmöglich. Das ist das Vorrecht der Unverständigen. Die, die nichts davon verstehen, die können kluge Ratschläge geben. Die können sagen, ja, versöhnt euch doch, versöhnt euch doch. Wie ist denn das? Kann man sich denn überhaupt versöhnen? Dort wird uns eine Geschichte in der Bibel erzählt. Und dort lernt man ein wenig mehr zu verstehen von den Nöten dieser Welt. Jakob hat seinen Bruder Esau gemein überlistet. Und der Esau tritt noch einmal vor seinen erblindeten Vater Isaak und sagt, hast du nicht noch einen Segen? Der Vater schüttelt den Kopf. Den einen habe ich weggegeben. Und dieser hartgesottene Esau, ein Mann, der robust war und durch die Wälder streifte und eine harte Haut hatte von dem Regen und von der Witterung draußen, weint wie ein Kind. Und in diesem Augenblick ist eine Wunde geschlagen, die nicht mehr zuheilt. Der Esau weint. Und deshalb kann man sich nicht versöhnen. Deshalb ist Versöhnung unmöglich. Die Rebekka, die Mutter, die war eine kluge Frau, die hat gar nicht erst angefangen mit großen Versuchen, seid einig, einig, einig und versöhnt euch. Sie wusste, das sitzt ganz tief. Was sie tut, ist genauso töricht. Sie sagt zu dem Jakob, komm, flieh ins Haus meiner Eltern, jenseits der Wüste im Zweistromland, geh weg von hier, geh weg. Und dann sagt sie noch einen Rat, den wir alle beherzigen. Die Zeit wird die Wunde heilen, da wächst Gras drüber und daran klammern wir uns immer wieder. Wir nehmen es manchmal leicht. Ich hoffe, dass jetzt uns allen ganz konkrete Dinge vor Augen stehen. Wir nehmen es oft ganz leicht, wenn Freundschaften zerbrechen, an kleinen Dingen. Weil wir uns trösten wie Rebekka, es wird Gras drüber wachsen, Esau wird das wieder vergessen und dann ist alles wieder gut. Aber man wird alles im Leben vergessen. Man wird die Geburtstage seiner Freunde vergessen. Man wird wichtige Termine vergessen. Man wird sogar vergessen als Kind, was Eltern einem Wohltaten erwiesen haben. Das vergisst man, das ist man vergesslich. Aber keiner von uns vergisst die Wunde, die andere uns geschlagen haben. Und deshalb ist Versöhnung unmöglich. Der Esau hat gar nichts vergessen. Und die Erinnerung war nach 20 Jahren so frisch wie am ersten Tag. Und deshalb ist das ein törichter Rat. Lass das liegen, geh deiner Wege, da wächst Gras drüber, es wächst nichts drüber. Wir wissen das aus der Geschichte der Völker, dass das nach 80, nach 100, nach 200 Jahren wieder vorbricht. Wir wissen, wie das in Familien ist, wie Feindschaften weitergehen. Und nichts wird von der Zeit erledigt, im Gegenteil, es wird nur schwerer und tiefer. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Versöhnung, daran hängt unser Leben. Jakob hat 20 wunderbare Jahre erlebt. Es schien so, als ob man doch tatsächlich der Versöhnung ausweichen könnte. Und vielleicht sind Sie überrascht, dass ich Sie heute mit diesem Thema konfrontierte. Vielleicht gehen Sie enttäuscht weg und sagen, da gehe ich nicht mehr hin, das ist mir zu ärgerlich. Der erinnert mich dauernd an vergangene Sachen. Ich war jetzt doch gerade drüber weggekommen über die Sache und hat sie endlich gemeistert. Es wird erzählt in der Bibel, dass Jakob eine Ehe einging. Ja, es gab ein paar kleine Schwierigkeiten. Erinnern Sie sich noch an die nette Episode, wie er den orientalischen Schleier seiner Braut wegzieht und dann kommt das blöde Gesicht der Lea raus. Das war ein Schreck. Aber er kriegt die richtige noch 7 Jahre später. Um die muss er nochmal 7 dienen, aber er hat die lieb und dann kann er warten. 20 Jahre dient er dort bei seinem Onkel Laban. Und es hat sich doch alles bestätigt, es wächst Gras drüber, man kann sich das so einreden. Aber da ist es der Herr selber, der ihn wieder zurückhaben will. Wenn Jakob als Lebensziel gehabt hätte, ich will in Mesopotamien ein Häuschen bauen und mich aufs Altenteil setzen und nach einer guten Rente schauen, wäre alles in Ordnung gewesen. Aber über seinem Leben stand der Wunsch, sich von Gott führen zu lassen und Gottes Wege gehen geradlinig. Und es gilt für Jakob, du kannst nur gesegnet sein, nicht auf dem alten Teil in Mesopotamien, sondern dort im Land deiner Väter, dort wo der Segen sitzt. An diesem Landstrich hängt der Segen Abrahams, den Segen, den er haben musste. Den muss er nun verwirklichen und dann muss er zurück, was das wohl ein Ringen in Jakob war. Sie können sich herumdrücken um die Versöhnung und sagen, ich bin doch jetzt lang drüber hinweg und das liegt schon so weit zurück. Gottes Wege gehen dort weiter, wo er sie einmal geführt hat. Und dort macht Gott keinen großen Haken drumherum, sondern an der alten Stelle wird weitergemacht. Du musst zurück ins Land deiner Väter. Aber das ist doch Esau, dort musst du zurück. Vielleicht hat Jakob das etwas Mut gegeben, dass er dachte, die Rebekka, meine Mutter, die war ja klug und die hat gewusst, da wächst Gras drüber. Vielleicht hat er sich daran geklammert. Vielleicht hat ihm das sogar Mut gegeben, wieder ins Land seiner Väter zurückzukehren. Aber er hat noch einen anderen Gedanken. Er hat den Gedanken eines reichen Mäzenen, ich kann ja meinen Bruder beschenken. Es ging ihm damals um den Segen und jetzt würde er alles Materielle nochmal hergeben, was er hat. Nur um den Hass seines Bruders auszuräumen. Was würden wir heute geben, um eine alte Sache noch einmal zu bereinigen? Das Drei- und Vierfache würden wir geben, aber man kann es mit Geschenken und Geld nicht ausräumen. Esau hat es nachher gar nicht angenommen. Als er die Herden, Jakob ihm die Herden entgegenziehen ließ und sagte, die gehören doch dir, nimm sie doch, nimm sie doch. Man kann Versöhnung nicht mit Geld machen. Ich komme zum Dritten. Versöhnung, das ist Mut zur Demut. Es kam zur Versöhnung. Mit 400 Soldaten zieht Esau seinem Bruder entgegen. Und als die vorausgesandten Knechte Jakobs ihm diese Nachricht bringen, da bricht er schier zusammen. Er hat gehofft, Versöhnung gelingt. Und erst in dieser Nacht wusste er, dass Versöhnung unter Menschen eigentlich unmöglich ist. Und in dieser Nacht hat er etwas getan, was er noch nie getan hatte. Er hat mit Gott gerungen. Er hat diese Not Gott hingelegt und hat wie ein Kind zu seinem Vater gesprochen. Ich habe Angst vor meinem Bruder, ich kann das nicht. Jetzt war plötzlich nicht mehr von Bezahlung die Rede und dass man das diplomatisch vielleicht doch noch einrenken könnte. Herr, mein Leben ist am Ende. Und es geht jetzt darum, ob du mit deinem Segen mir noch einen Schritt weiterhelfen kannst. Und dann sagt er noch was Ungeheures. Ich kann nicht einmal mit deiner Barmherzigkeit rechnen, Gott. Mein Leben ist viel zu verkehrt gewesen, als dass ich noch auf deine Barmherzigkeit rechnen könnte. Aber ich habe den Mut, mit dir zu reden, weil du mich gerufen hast. Du hast mich in meinem Leben nicht losgelassen. Du hast ein Interesse an mir. Du hast deinen Segen auf mich gelegt. Und dann nehme ich dich beim Wort. Es wurde ja bei diesem Jakob handfest, wie plötzlich in dem Halbdunkel dieser Nacht an diesem Grenzfluss ein Mann auf ihn zutrat und dieser Jakob diesen Mann hält und er weiß gar nicht, was es ist. Es bleibt in der Bibel schier geheimnisvoll. Ist es ein Engel Gottes oder ist es der Herr selber, der mit ihm ringt? Und er hält diesen Boden und sagt, ich lasse dich nicht, du segnest mich, denn ich kann über diese Schwelle nicht hinüber, aber ich muss hinüber. Ein Mensch, der am Ende seiner Kraft ist und Versöhnung muss sein, aber ich kann Versöhnung doch nicht wagen in einem diplomatischen Spiel, sondern ich kann das wagen, indem ich mich ausliefere, denn das ist Versöhnung. Da bleibt nicht ein Weg zum Rückzug mehr übrig. Da bleibt nicht eine Rettungsmöglichkeit mehr bei der Hand. Sie wissen, dass Jakob zeitlebens von dieser Nacht an humpelte. Und er war dankbar für diese Erinnerung daran, wie sein Leben eigentlich ist. Da hat Gott einen Einschnitt in sein Leben gemacht und sagt, ja, du kannst hinübergehen zu deinem Bruder Esau. Ich gehe mit dir. Und dann hat Jakob seine ganze Taktik umgestellt und am Morgen schickt er nicht mehr seine Viehherden voraus, die als Geschenk dem Esau entgegengebracht werden sollen, sondern er ist der Erste. Er bildet die Spitze. Er läuft ins Messer des Hasses hinein, seines Bruders. Er stellt sich vorne hin, weil er weiß, in Gottes Namen. Und jetzt hat er Mut. Mut zur Versöhnung, Mut zum Unmöglichen, Mut, auch nach 20 Jahren eine Geschichte noch einmal zu bereinigen. Und er neigt sich 7-mal vor seinem Bruder auf den Boden. Das ist das Äußerste, was man tun kann. Da hat er kein Recht mehr. Das macht er ein Sklave vor seinem Herrn. Du kannst tun mit mir, was du willst. Mut zur Versöhnung. Dazu hat einer Mut gewonnen, der sich in Gott gestärkt hat. Versöhnung ist eine Sache des Glaubens. Der wusste, und wenn mein Bruder mir jetzt das Messer in den Rücken sticht, ich bin einer, der in der Hand Gottes hängt und nicht losgelassen wird. Der kann seinen Rücken 7-mal auf den Boden beugen vor seinen Feinden, der sich von Gott angenommen weiß. Das müssen Sie wissen, sonst können Sie im Leben nichts wagen. Sie müssen wissen, stehe ich in meines Herrn Hand oder stehe ich nicht drin? Bin ich geborgen? Ist Gott bei mir oder nicht? Und da will er Sie gewiss machen. Und noch ein vierter Punkt. Gott will Versöhnung. Gott will Versöhnung. Der Jakob traut seinen Augen kaum. Und wenn Sie das Gleiche wagen und diese Geschichte wortwörtlich nachmachen, nachäffen, im positivsten Sinn, werden Sie dieselben Erfahrungen machen. Unser Gott will Versöhnung. Und er noch ein Wort redet, ist Esau völlig verwandelt. Das, was wir am Anfang unserer Predigt als völlig unmöglich bezeichneten, war ohne ein Wort möglich geworden. Ohne dass der UNO-Generalsekretär ein Wort reden muss, war Versöhnung da. Weil Gott allein Herzen bekehren kann. Und Gott hat in Esau gewirkt. Jüdische Ausleger, Einzelne, haben an dieser Stelle tatsächlich gesagt, das ist völlig unmöglich, was hier steht. Und sie haben gesagt, man muss dieses Wort nur ein wenig umlesen, nur einen Buchstaben verändern, dann kommt ein anderer Sinn heraus und das ist eher glaubhaft. Und dann heißt es so, Esau lief ihm aber entgegen, herzte ihn, fiel ihm um den Hals und, statt küsste, biss ihn. Die sagten, irgendwo muss das doch nur rauskommen, das gibt's überhaupt nie in der Welt, dass ein Mensch so seinen Hass überwinden kann. Das war doch eigentlich nur, er merkt, ich muss versöhnen, aber so ein bisschen, zack, da muss er noch eins auswischen, nicht? Da muss noch irgendwo einer reinbeißen. Und wir wissen doch, wie unsere Versöhnungsversuche genau an der Stelle so ehrlich sind, dass irgendwo dann doch noch die schwarze Wäsche gewaschen wird. Und deshalb muss ich Ihnen sagen, die erste Versöhnung hat unser Gott in Jesus gewirkt mit dieser Welt. Und dieses Wort, das uns Sonntag für Sonntag hier entgegengepredigt wird, ist nicht, dass ein schuldiger Jakob zu seinem Esau schleicht und um Vergebung winselt, sondern dass ein Gott, der uns nur mit Liebe begegnet ist und den wir auf die Seite gedrückt haben und den wir missachtet haben, uns jeden Tag neu seine Vergebung und Versöhnung zuteil werden lassen will. Und dieser Jesus, der neigt 7-mal vor uns seinen Kopf zur Erde und beugt sich vor uns, ob wir wohl kommen, der uns um den Hals fallen will und uns küssen will. Das ist ein Vorbild von dem, was nachher geschehen ist in Jesus. Das Alte Testament weist immer schon darauf. Und wenn wir von Versöhnung reden, dann denken wir daran, dass unser Gott Versöhnung will. Und es ist ein Zufall, dass heute im Losungsbüchlein dieses Wort kommt, wo Gott seinen Bogen in die Wolken hängt und sagt, Schluss mit dem Kriegszustand nach der Sintflut. So kann es doch nicht weitergehen. Es kann doch nicht so weitergehen, dass wir Gottes Wort missachten. Und er steht nur da, arm, bittend, liebend. Das ist Versöhnung. Unser Gott will, dass in dieser Welt etwas anderes geschieht. Und deshalb kann Versöhnung in dieser Welt nur geschehen durch solche, die Versöhnung empfangen haben. Und dabei möchte ich Sie heute im Gottesdienst behaften. Wo gehen Sie nun hinaus und fangen Versöhnung an? Konkret, wo Sie schuldig geworden sind. Vor 2 Jahren sprach in unserem Gemeindehaus Pastor Gottfried Osamensa, der jetzige Generalsekretär des Lausanner Nachfolgeausschusses, dieser weltweiten Zusammenarbeit von Christen.
Und er nahm jetzt bei der Konferenz in Nairobi einige deutsche Delegierte mit zu einem kleinen Friedhof, wo eine Reihe Gräber waren. Und dann sagte er und deutete auf die Grabsteine und sagte, von diesen Christen hat niemand gesprochen. Es war auf dem Höhepunkt des Mau-Mau-Aufstandes. Da sind diese Christen zwischen die Fronten der streitenden Parteien des Bürgerkriegs gegangen. Nur mit dem Wort der Versöhnung. Und man hat sie von beiden Seiten umgelegt. Aber heute ist Versöhnung da. Es war das Werk dieser Menschen, von denen niemand gesprochen hat. Und dann sagt Osei Mensah, das kann nicht Aufgabe der Christen sein, dass man heute in den Bürgerkriegen Afrikas die eine oder die andere Befreiungsbewegung unterstützt. Christen werden zwischendrin stehen und von beiden abgeschossen werden müssen, wenn sie die Versöhnung Jesu wirklich predigen. Wundern Sie sich nicht, wenn Sie zwischen die Parteien geraten. Ihr Leben ist ja geborgen. Versöhnung kann man nur tun aus Glauben. Im Wissen, Gott ist bei mir und er hält mich. Oder wir denken an diese eine Geschichte dieser holländischen Evangelistin Corrie ten Boom, die jahrelang im KZ Ravensbrück war, die eines Tages in Berlin nach einem Vortrag noch verschiedene Leute sprechen muss. Und da kommt ein Mann und sie denkt, dem will ich nachts auch nicht begegnen. Der hat so einen finsteren Blick und er stellt sich kurz vor und dann merkt sie auf einmal, das ist einer der KZ-Aufseher. Und noch einmal kommt das alles hoch. Der Tod ihrer Schwester und die anderen, die hingemordet wurden. Vergeben kann man nicht. Man kann nicht versöhnen. Das ist unmöglich. Wie sie merkt, ich muss die Versöhnung Jesu weitergeben. Hier ist ein Mensch, den Gott haben will. Und in dem Augenblick, wo ich anfange zu versöhnen und zu vergeben, da ergreift mich selbst die versöhnende Liebe Jesu. Es geht jetzt einfach darum, ob wir das verstehen, ob das weitergeht durch uns. Ich weiß nicht, wo es bei Ihnen lag. Diese Erbschaftsstreitigkeiten sind ja furchtbar. Da bringen sich Menschen um ihren Segen vom ganzen Leben. Und was sie einst in der Konfirmation und sonst wo bekommen haben, ist alles weggewischt mit einem bösen Wort, um ein paar Mark willen, um eines Häuschens willen. Ein Streit um eine Wohnung, um ein Recht in der Nachbarschaft. Und das kann nicht geheilt werden als durch die versöhnende Liebe Jesu. Es ging nachher um eins, dass Jakob seinem Bruder Esau den Segen brachte. Jakob durfte nachher seinen Esau segnen. Und darauf wartet eine Welt, dass wir ihr den Segen bringen. Und wir können es erst bringen, wenn wir Versöhnung leben. Und wenn wir die Versöhnung Jesu angenommen haben. Amen. Nun wollen wir das Lied 506 singen. Das spricht von der Liebe und von der Versöhnung untereinander. Das Lied von Ernst Gottlieb Woltersdorf, 506, Vers 2, 3 und 4. Herr Jesus Christus, wir danken dir für deinen Ruf und für dein Wort. Du willst uns deinen Segen geben, den wir erfahren sollen im Beruf, in der Familie, da wo wir draußen stehen, für uns allein in unserer Wohnung. Aber wir können deinen Segen nur haben und erfahren, wenn wir dem Teufel keinen Raum mehr lassen bei uns und wenn wir die wunden Stellen bewältigen. Das können wir nur mit einem mutigen Schritt. Herr, uns ist bange vor dem, was jetzt getan werden muss. Und wir wissen, dass daran unsere ganze Freude und aller Segen von dir hängt, dass wir diesen Schritt tun. Aber du gehst ja mit uns. Und deine Hand hält uns. Und da, wo wir uns vor Menschen beugen, und wo wir uns vor Menschen hingeben in der Liebe, da lässt du uns nicht los. Und da hast du schon vorher mit Menschen gesprochen. Und dafür danken wir dir. Herr, lass uns Boten deiner Versöhnung sein in dieser Welt, dass durch uns Friede entsteht, sichtbarer, spürbarer Friede, atmosphärische Verbesserungen geschehen durch dich, weil du wirkst durch uns. Herr, zu diesem großen Dienst brauchst du uns. Wir wollen uns dabei behaften lassen und danken dir für dein Reden mit uns und für deine Zusage jetzt. Herr, wir bringen dir auch unsere Veranstaltungen dieser Woche, unsere Gruppen und Kreise, in denen wir zusammenkommen wollen. Unsere Arbeit unter Jungen und Alten, sei du da mitten unter uns. Aber bringen dir auch all die, die nicht kommen können, die krank liegen und die ganz besonders jetzt einsam sind, die Schwermütigen, die Verlassenen, sei du bei ihnen und rede zu ihnen. Du kannst sie erreichen und durch deine Nähe aufrichten und Geborgenheit schenken. Wir bitten dich für deine weltweite Christenheit, wo sie lebt in einer zerstrittenen und kranken Welt des Unfriedens. Wir bitten dich für die Christen in den Kriegsgebieten. Du allein weißt, wie es jetzt um sie steht. Lass sie ihren Auftrag erkennen, dass sie merken, dass nicht die Waffe Heil bringt, sondern allein dein Wort und deine Liebe, auch in den schrecklichsten Spannungen dieser Welt, und dass du stärker bist. Lasst uns gemeinsam beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, Ewigkeit. Amen. Es gibt wenig Lieder, die einem in den täglichen Beruf hinein helfen und in die Aufgaben, die dort auf einen warten. Im Lied, O Gott, du frommer Gott, steht einiges drin von dem, was wir brauchen, im Blick auch auf die kommende Woche. Und wir wollen diesen vierten Vers singen, weil er da die Verbindung schafft zwischen unseren Aufgaben und dem, was wir aus Gottes Wort gehört haben. 383, Vers 4. Ich habe einen ausführlichen und ganz herzlichen Brief erhalten, der mich ganz überrascht hat für diese Kleiderpakete. Ein Teil, die wir damals zusammengelegt haben und von ein paar rüstigen Frauen gepackt wurden, sind ja nach Uganda gegangen und sie haben einen großen Dienst getan. Ich veröffentliche den Brief wahrscheinlich im Gemeindeblatt bei den Ortsnachrichten dort, dass sie es wissen. Und ich habe gedacht, wir sollten es doch noch tun. Es ist eine ziemliche Mühe. Gestern in 3 Wochen, also am 21. Februar, Samstagmorgens, wir können es nicht anders machen. Wir müssen Sie bitten, dass Sie uns die Kleider erst dort bringen. Sagen wir zwischen 8 und 10 Uhr. Wissen Sie, wenn so viel dann wieder Mühe damit verbunden ist, dass wir alle tagelang in Atem gehalten sind, dann ist das sicher nicht sinnvoll. Ich weiß, für Sie ist es nicht leicht, aber wir müssen so machen, dass wir sie nur dort herbringen. Dann können wir das im Gemeindehaus geschwind aufbauen, an dem 21. Samstag zwischen 8 und 10 Uhr. Und bitte nur sehr gut erhaltene Kleidung. Wir können nur ordentliche, die man nicht flicken muss, brauchen, denn das Porto ist doch ziemlich hoch, bis das nach Afrika geht. Aber es tut dann einen ganz großen Dienst. Und Kinderkleidung, auch warme Kleidung, wir schicken dann wieder einen Teil nach Südtansania und einen Teil nach Uganda. Es werden auch Sachen benötigt. Sie schreiben, dass Sie keinerlei Salz, keinerlei Zucker und keinerlei Seife mehr kaufen könnten. Das ist die Wirtschaftspolitik, die jetzt so schwierig geworden ist. Und das ist ein ganz großer Dienst. Wenn Sie Kleider verkaufen, dann kommt der Erlös einer Mädchenoberschule zugute, die Festo Kivenschere dort nun mutig aufgebaut hat. Und das ist also wirklich ein ganz großer Dienst, den man dann damit tun kann. Für diese Leute und auch für die Kirche dort. Also bitte nur am 21. und nur gute Sachen. Es ist keine Lumpensammlung, sondern gute Sachen, die noch getragen werden können. Vielleicht wissen Sie auch in Ihrer Nachbarschaft, wo ein Todesfall war und wo jemand dankbar ist, dann wenn die Sachen noch einen guten Sinn tun. Das war das eine. Wir haben noch ein paar Sachen zum Vorweisen. Wir haben dann eine Woche später, an dem 28., am Ende des Monats, eine 4-tägige Freizeit auf dem Michelsberg. Ich möchte Sie dazu einladen, vor allem, dass Sie einmal in Gemeinschaft mit anderen Christen sind. Das ist etwas Schönes in einem sehr guten Gelände. Wir haben auch noch Einzelzimmer, soweit ich es jetzt überschaue, frei in Doppelzimmern, sehr gut ausgebaut. Auf dem Michelsberg bei Oberböhringen, wir fahren mit PKWs an. Die anderen, die kein Auto haben, können mitfahren. Und wir haben als Thema für unsere morgendliche Stille unter Gottes Wort, Gott hört Gebet. Wir machen dann Spaziergänge, die Kinder sind mit dabei, wir machen abends noch was miteinander. Ich möchte Sie dazu einladen, das sind gerade die Tage von Fasnacht und das ist in Stuttgart schulfrei. Die anderen müssen halt einen Tag Urlaub nehmen, aber es freut mich, wenn Sie mitgehen können. Das ist ein Angebot, dass wir zweimal im Jahr so ein Wochenende haben und diesmal gar noch ein verlängertes. Da liegen so Zettel am Ausgang, die Sie mitnehmen können, wo Sie das Nähere noch lesen können. Am Ausgang liegt auch noch ein Zettel auf zur Weltkirchenkonferenz von Nairobi, wen das interessiert, zum Mitnehmen. Wir haben am Dienstag 2 Veranstaltungen. Wir fangen abends in unserem Bibeltraining an mit Offenbarung 1 bis 3. Da haben wir 7 Abende jetzt, wo wir die Sendschreiben der Offenbarung miteinander besprechen. Den Blick auf den erhöhten Christus und von dort her wieder zurück auf unsere Gemeinden, auf unser eigenes Glaubensleben. Dienstagabend 20 Uhr, um 15 Uhr haben wir eine Bibelstunde, die etwa eine halbe Stunde dauert. Das ist ein Auszug aus dem Thema des Abends. Nur arbeiten wir abends mehr in unserer Bibel und am Mittag kann man auch nur zuhören. Das ist der Unterschied zwischen diesen beiden Veranstaltungen. Dienstag. Unser Gemeindebrief liegt aus, da sehen Sie die Themen noch, auch unserer Predigtreihe am Sonntag. Das Thema, ein Unbegabter wird brauchbar. Noch einmal zu dieser immer wieder geäußerten Sache, ich tauge nicht, ich bin nicht geeignet. Da gibt es ja so eine saloppe Redeweise, ich bin eine Flasche. Und da muss man immer sagen, der Bibel wird so gesprochen, jawohl, wir sind Flaschen, aber Flaschen, die gefüllt werden. In die Flaschen kommt Gottes Geist hinein. Und Gott will in uns wohnen und plötzlich werden die Flaschen was Wertvolles. Wenn die eine gute Füllung haben, sind sie brauchbar. Und das ist die Verwandlung, das Unbegabte brauchbar werden im Reich Gottes. Und davon wollen wir nächstes Mal mehr hören an der Berufung des Mose. Vielen Dank für Ihre Opfergaben, die Sie geben. Es waren, ich habe jetzt die Zahlen nicht genau da, es waren im letzten Jahr doch
über 90.000 Mark, die Sie zusammengelegt haben für die Hilfsaufgaben. Es waren für unsere Ärzte allein über 40.000 Mark.